Ich möchte heute Morgen mit uns einen Text aufschlagen aus dem Alten Testament, und zwar aus dem 1. Samuel-Buch. Und dort gehen wir ans Ende dieses Buches und schlagen das 30. Kapitel miteinander auf. 1. Samuel 30. Im Alten Testament ist es immer so, dass man versuchen muss, sich zuallererst mal etwas hineinzufinden und rauszufinden, in was für Zeit geschieht das, was wir hier lesen. Jetzt bin ich mal gespannt, heute Morgen sind ja auch einige junge Leute da, die darf ich vielleicht mal ganz besonders fragen, wisst ihr zufällig, wann der David gelebt hat? Wann hat der David gelebt, also so von der Zeit her vor Christus, das ist ganz klar, aber wie viele Jahre vor Christus ungefähr hat David gelebt? Wer von euch weiß es? Wer von den Erwachsenen kann es denn so gerade raussagen? Es ist zwar ganz gemein, dass ich das jetzt so auf die Schnelle hinfrage, ich bin da auch nicht so gut bei den Fragen, die man so schnell dann auch bekommt, ja. Genau, also circa 1000 Jahre vor Christus. Wenn wir so ein bisschen das versuchen einzuordnen, dann liegen wir gar nicht verkehrt. Also 1000 Jahre vor Christus, das ist jetzt 3000 Jahre zurück, was wir lesen. Manchmal glaubt man da fast, gab es da überhaupt schon Menschen, die denken konnten, heute wird uns ja ein Bild vermittelt von der Menschheit, welches gar nicht mehr biblisch ist. Es gab sehr wohl schon damals nicht nur Menschen, die denken konnten, sondern auch die Hochkultur hatte, das wissen wir. Und in dieser Zeit, 1000 vor Christus, ist der David, ich sage das zur Einleitung, bevor ich den Text vorlese, damit ihr hineinfindet, ist der David in einer ganz schwierigen Situation. Er ist nun von dem Samuel schon als der kommende König gesalbt worden. Aber Saul ist immer noch der aktuelle König. Und Saul verfolgt den David über eine längere Zeit. Manche vermuten, es waren wahrscheinlich Jahre gewesen. Und in dieser Zeit flieht der David in der Wüste immer wieder von einem zum anderen Ort und kann sich gerade oft noch so retten mit Gottes Hilfe, kann er sich wohl retten. Aber jetzt ist er an einen Punkt gekommen, wo er so verzweifelt war, dass er sich sagte, jetzt werde ich sicherlich mich hier gar nicht mehr auch bewahren können im Land Israel. Ich werde jetzt auf jeden Fall gefangen. Ich muss aus Israel fliehen. Und dann hat er etwas gemacht, was wir nachlesen können in den Kapiteln zuvor. Er ist zu den Philister gegangen und hat bei ihnen Unterschlupf gesucht. Und der Philisterkönig hat ihm eine Stadt gegeben, Ziklag. Dort hat er sich mit seinen 600 Soldaten oder Mitstreiter auch angesiedelt. Und nun in der Zwischenzeit ist es so gekommen, dass also die Philister sich rüsten, mit den Israeliten zu kämpfen. Der David bietet sich an mit seinen Streiter. Er will auch auf der Seite der Philister kämpfen, obwohl ich ihm das nicht so ganz abnehme. Aber er muss das ja sagen, er kann es ja gar nicht anders machen, denn sonst würde er das auffallen, dass er also da gar nicht ein Feind Israels geworden ist. Und jetzt wird aber abgewiesen und die Generäle des Königs der Philister sind schlauer als der König selber. Die sagen, den können wir nicht mitnehmen, der wird am Ende sich gegen uns stellen. Und das ist natürlich auch nicht so verkehrt gewesen, wie sie gedacht haben. Also er kehrt mit seinen Soldaten zurück nach Ziklag. Und da setzt jetzt unsere Geschichte ein. Das musste ich euch einfach erzählen, sonst könnt ihr ja gar nicht wissen, was wir da überhaupt vor uns haben. Also, 1. Samuel 30, Abvers 1. Als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, da waren die Amalekiter Erzfeinde Israels sind es gewesen, in das Südland und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt worden. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids, Achinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters, waren gefangen weggeführt worden. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David sprach zu Abiatar, dem Priester, dem Sohn Achimelechs: Bring mir doch das Ephod her. Und als Abiatar das Ephod zu David gebracht hatte, da fragte David den Herrn und sprach: Soll ich dieser Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? Er sprach zu ihm: Jage ihm nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Und dann wird uns im Vers 17 noch erzählt: Und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, so dass keiner von ihnen entkam, außer 400 Burschen, die auf Kamele stiegen und entflohen. So rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten, und seine beiden Frauen rettete David auch. Bis dahin möchte ich lesen. Ich bete am Anfang noch kurz mit uns gemeinsam. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir dafür danken, dass wir auch im Alten Testament wissen dürfen, es ist dein Wort aufgeschrieben, aus dem Grund, damit wir ermutigt werden, damit wir getröstet werden, damit wir lernen, auch aus dem Glauben zu leben und damit wir auch lernen, in den Schwierigkeiten unseres Lebens zurechtzukommen. Herr, nun wollen wir dich bitten, dass du uns leitest heute Morgen. Wenn wir vor deinem Wort stehen, wenn wir es hören, können wir es nicht hören und verstehen ohne deine Hilfe. Nur du allein vermagst es, in unsere Herzen so einzugraben und so dort auch zur Wirkung zu bringen, dass es wirklich für uns ein Segen ist und auch unser Leben verändert. Ach Herr, lass es doch heute Morgen so geschehen, an Jung und Alt hier. Und hilf du auch mir beim Reden, dass ich recht reden kann zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung. Nun befehlen wir uns, unser himmlischer Vater, in deine Hände im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Amen. Manchmal stellt man sich wirklich diese Frage: Warum muss ich das überhaupt wissen, was da im Alten Testament steht? Und was hat es mit meinem Leben zu tun? Da sind Menschen, von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Philister. Da gibt es Orte, die für mich keine Bedeutung haben. Da gibt es Kriege und Auseinandersetzungen, die gar nicht mehr aktuell sind. Also was hat es denn mit mir zu tun? Diese Frage kann man sich durchaus immer wieder stellen. Im Neuen Testament, das verrate ich jetzt nicht, wo das steht, ich sage nur, es steht im Römerbrief. Da wird es uns erklärt, warum wir das Alte Testament haben. Ihr dürft es ja, heute ist Sonntag, da hat man ein bisschen mehr Zeit für euch einmal dann selbst gucken, wo steht es denn da vielleicht im Römerbrief. Lest ihn euch einfach mal durch und dann werdet ihr es feststellen, es steht da. Und da wird es erklärt, warum wir das Alte Testament haben. Das ist wichtig zu wissen. Es ist wegen uns geschrieben. Der Herr Jesus hat ein Anliegen, dass wir in unserem Leben, in unserer Nachfolge, in den alltäglichen Problemen, die wir haben, Unterstützung bekommen. Aus dem Grund ist das Alte Testament geschrieben. Also, das ist wichtig, dass wir das begreifen. Hier haben wir eine Situation vor uns, wo wir sagen können, da hat jemand alles verloren, was man verlieren kann. Und wenn ich das jetzt gerade so vorgelesen habe, dann habt ihr ja auch die Situation vielleicht noch so vor Auge, als der David nun sogar von seinen eigenen Freunden angegriffen wird. Sie wollen ihn steinigen. Er hat alles verloren. Er hat seine Familie verloren. Er hat seine Heimat verloren. Er hat also auch ein Stück weit seine Hoffnung eingebüßt. Ich will nicht sagen, dass er sie verloren hat. Aber er ist geflohen aus dem Land, in dem er lebte und in dem er eine Berufung von Gott bekommen hatte und lebt nun in dem Land des Feindes. Und jetzt verliert er auch noch seine Freunde und jetzt scheint es fast so, als würde er auch noch sein Leben verlieren. Denn sie wolle ihn steinigen. Jetzt stelle ich euch die Frage, kann man denn da überleben? Ist es denn möglich zu überleben in solch einer Situation, wenn man alles verloren hat? Wie konnte der David überleben? Und anbei die Frage an mich gerichtet und an euch gerichtet, wie kann ich denn überleben? Wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo ich meine eigene Liste habe, das habe ich verloren, das ist in Gefahr bei mir und wird gerade angegriffen, diese Bastion, vielleicht mein Vertrauen, mein Kindliches in den Herrn Jesus Christus, vielleicht meine Berufung und mein Weg mit ihm, meine Nachfolge wird gerade angegriffen. Vielleicht bin ich ja auch dabei, das Land zu verlassen, was nun auch der Herr mir gegeben hat, den Ort, wo ich eigentlich gedeihe und leben soll, wo ich ihm dienen soll. Das ist alles durchaus denkbar. Wie kann ich denn unter solch einer, also Situation in solch einer Not, wie kann ich denn da überleben? Was ist denn überhaupt noch möglich? Was kann man denn da tun? Das ist doch so, dass man jetzt eigentlich erwarten würde, als es hier heißt, das Volk wollte ihn steinigen, 1. Samuel 30, Vers 6, dass der David ein lautes Schrei lässt und sagt, jetzt ist aus, vorbei. Jetzt kann ich alles hinwerfen, die Brocke hinwerfen. Jetzt merke ich, es gibt keinen Ausweg mehr. Ich habe es ja versucht. Ich bin ja geflohen, ich wollte mein Leben ja erhalten. Ich wollte ja glauben daran, was der Samuel mir gesagt hat, dass ich der König werden würde. Und er hat mich schon als König quasi gesalbt im Voraus. Aber jetzt muss ich doch sehen und entdecken und merken, dass alles miteinander wird gar nicht in Wirklichkeit stattfinden. Sondern ich muss merken, jetzt ist es aus. Jetzt bin ich schon im Feindesland und habe mich verstellt und habe so getan, als würde ich jetzt auch die Philister unterstützen. Und jetzt kommen meine eigenen Freunde, die Mitstreiter, die Soldaten, die um mich herum sich versammelt haben, diese 600, das Volk, vielleicht auch noch ein paar von Ziklag dazu, die auch ihre Familie verloren haben und die wollen mich jetzt also umbringen. Was kann ich jetzt machen? Ich könnte ja jetzt nun ihnen entgegengehen und könnte meine Hände ausstrecken und könnte sagen, ich ergebe mich. Ich ergebe mich, ich bin schuldig, ihr habt recht. Bitte lasst mich am Leben. Das wäre verständlich, wenn er so gehandelt hätte. Das wäre durchaus verständlich. Mir würde sagen, das wäre nachvollziehbar. Er will sein Leben retten. Aber jetzt lese ich etwas in diesem sechsten Vers, wo ich, wenn ich es lese, mich frage, wie muss ich mir das vorstellen, was da steht. Also, ich lese uns nochmal den sechsten Vers vor. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volks erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Die Amalekiter hatte sie einfach geraubt. Sie hatte sie am Leben gelassen, aber geraubt. Sie wusste ja nun nicht, was mit ihrer Familienangehörige geschehen würde. Sie hatte wahrscheinlich keine große Hoffnung, dass sie sie je wieder sehen würde. Und jetzt dachte sie jetzt, also zeige wir es dem David. Der hat uns in diese Situation hineingebracht. Der muss jetzt dafür büßen. Und jetzt steht hier am Schluss von diesem sechsten Vers, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Also ich frage mich jetzt so für mich, wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt nehme ich mal an, ihr seid so diese 600, also nicht böse nehmen, aber ich nehme auch mal an, ihr seid diese 600, die mich jetzt so also steinigen wollen. Ich schaue euch jetzt an und ich sehe das, also ich bemerke das vielleicht und stelle fest, die Verbitterung wird immer größer und da langt einer schon so, also ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht zu weit nach unten gehe, sonst fährt man es ins Kreuz. Also, und der packt da schon einen Stein und nimmt ihn schon in die Hand und jetzt also, was mache ich? Ich kann mir das nicht vorstellen, wie der David das für sich gemacht hat. David aber stärkte sich in dem Herrn. Hat er sich jetzt rumgedreht, einfach so und ist weggegangen, hat die Stille aufgesucht? Das wäre denkbar. Das wäre durchaus vorstellbar. Aber wie kann man das eigentlich? Da vor mir ist also eine Meute, die jetzt also nur darauf wartet, mit ihren Steinen mich also zu bewerfen. Und ich drehe mich jetzt einfach um und suche den Herrn. Geht doch nicht. Versteht ihr, was ich meine? Da komme ich nicht drüber weg. Das ist für mich etwas, wo ich sage, ich versuche mir das dann immer auch so ein bisschen bildlich vorzustellen. Also so in der Geschichte mir das auszumalen. Wie ist das geschehen? Und dann kann ich nicht anders als zu sagen, irgendwie muss er genau das getan haben. Er muss sich abgewandt haben von dem, was jetzt also ihn so bedrohte, und er muss sich hingewandt haben zum Herrn. Ob er sich rumgedreht hat oder nicht rumgedreht hat, ist dabei völlig ohne Belang. Aber innerlich in seinem Herzen hat er sich abgewandt von diesen ganzen Menschen, von diesen ganzen Umständen, von diesen ganzen Nöten. Und das scheint mir jetzt etwas zu sein, wo ich sage, das kann man doch gar nicht schaffen. Also mir geht es ganz oft so, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mir geht es ganz oft so, dass ich in einer Situation, wo ich sehr bedrängt werde, es als ganz schwierig empfinde, mich von solch einer Situation frei zu machen, mich abzuwenden von solch einer Situation. Geht es euch auch so? Ich glaube, das geht uns allen so. Dann denkt man immer, wenn man selbst jetzt auch so ein bisschen ins Gebet geht und den Herrn anruft, weil das ist ja dann eine große Not, und jetzt ruft man den Herrn an und bittet ihn darum. Und doch, während man noch betet, denkt man jetzt an diese Umstände. Man kann sich gar nicht davon frei machen. Wisst ihr, ich glaube, dass der Herr selber ihm hier geholfen hat. Davon bin ich überzeugt. Denn der Herr war da. Der Herr Jesus Christus war an diesem Ort, sonst hätte der David sich nicht in diesem Augenblick in ihm stärker können. Der Herr Jesus Christus musste in diesem Augenblick bei dem David gewesen sein. Und er musste nicht nur bei ihm gewesen sein, sondern er musste auch willens gewesen sein, dem David seine Stärke, die er hat, zu geben. Das ist für mich die einzige Antwort, und die ganze Bibel deckt auch diese Antwort, die einzige Antwort, die mir das erklärt, wie der David es schaffen konnte, in solch einem Augenblick sich abzuwenden von dem, was jetzt so groß auch in seinem Herzen Welle geschlagen hat und auch ihm eine Not geworden war. Es gibt gar keine andere Antwort. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wirklich, es geht nicht anders. Ich kann das von mir aus nicht. Ich weiß das, wie das ist, wenn dann die Gedanken kreisen um eine Sache, die einem schwer zu schaffen macht. Die sind einfach da und die kriegt man nicht so weg, indem man sagt, jetzt husch, husch, geht dann mal auf die Seite, ich möchte mal an was anderes denken, sondern das ist unmöglich. Aber da ist einer, der hier in unserem Text vorkommt, David, aber stärkte sich in dem Herrn, Jahwe, Jehova. Der seinen Namen, gerade diesen Namen, Jahwe, Jehova, in der Erlösung des Volkes Israel geoffenbart hat. So kriegt es der Mose gesagt und hat es auch so aufgeschrieben. Einer, der retten kann. Einer, der mir in diesem Augenblick, wo ich nicht in der Lage bin, an irgendetwas anderes zu denken und irgendwie die Sache beiseite zu schieben, der mir in diesem Augenblick beistehen kann, dass ich mich wirklich abwenden kann. Das ist kein Kunststück, das der David hier uns zeigt, so wie man manche Hundebesitzer zeigen, dann anderen ihre Kunststücke, nicht also was sie selber vollbringen, sondern ihre Hunde. Das ist also nicht so ein Kunststück, was der David sich selber so andressiert hat, ne? Wo man nun sagen könnte, ja, der konnte das, ich kann das nicht. Der David konnte das auch nicht. Aber da war einer, der ihn liebte und der ihn berufen hatte und der ihn bewahren wollte. Und der nun ihm beistand, dass er genau das tun konnte, sich abwende. Abwende von dem, was jetzt sein eigenes Herz mehr und mehr auch noch hätte verzweifelt werden lassen. Wo er mehr und mehr auch traurig geworden wäre, trostlos geworden wäre, wo er am Ende einfach sich vielleicht hingekniet hätte und gesagt hätte, schmeißt eure Steine einfach auf mich. Schmeißt sie doch, schmeißt sie, jetzt ist eh alles aus. Da war einer, der das nicht wollte. Einer, der wollte, dass er sich jetzt zu ihm hinwandte, der ihn wahrscheinlich auch gelockt und gerufen hat. Meine Schafe hören meine Stimme. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Hirte ein Schaf sieht, wie es also am Abgrund entlang spaziert. Manche Schafe, wir wissen das also von den Bergbauern, die sind da vielleicht nicht immer so intelligent, die laufen am Abgrund entlang und sehen nicht die Gefahr. Wenn der Hirte das Schaf sieht, ruft er es. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und hier hat der Hirte gerufen. Und jetzt wendet er sich, der David, ab von diesem Fiasko. Und er wendet sich dem Herrn zu. Was brauchen wir am allermeisten in solch einer Zeit? Heute Morgen haben wir es in der Abendmahlsandacht ja davon gehabt. Wir haben es von der Überschwemmung gehabt in Braunsbach. Wir haben es von den Zeiten gehabt, in denen Nebensächlichkeiten zu Hauptsache werden, also EM, Fußball etc. Was brauchen wir in solche Zeiten? Insider, die uns so beschlagnahmen, dass sie uns erklären, du kannst dich jetzt und darfst dich nicht abwenden. Du musst jetzt zuhören. Wenn im Fernseher die Tagesschau kommt, im Internet irgendwelche Nachrichtenblogs etc. etc., Zeitung, Gespräch, wenn man mit den Nachbarn sich unterhält. Was brauchen wir? Wir brauchen genau dies, dass wir uns abwenden können und dass wir uns dem Herrn zuwenden. Und dazu will der Herr uns helfen. Und wir können uns wirklich dem Herrn zuwenden. Wir haben die Möglichkeit, wir haben diese Bibel, das Wort Gottes, 66 Bücher, Altes und Neues Testament. Und das ist der Ort, wo der Herr Jesus uns nun stärken möchte. So hat er es auch bei dem David gemacht. Und so will er es bei uns machen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Man kann als Christ nicht anders leben, als dass man durch den Herrn Jesus Christus sich immer wieder neu stärker lässt. Und dass man selber auch von seiner Seite aus sagt, das ist auch meine Verantwortung. Der David wird uns hier als ein Handelnder geschildert. David aber stärkte sich in dem Herrn. Er handelt selbst. Natürlich habe ich die Gnade Gottes hier betont, weil ohne seine Gnade es nicht möglich wäre, dass er überhaupt in der Lage wäre, das zu tun. Aber diese Verantwortung ist uns hier in besonderer Weise auch deutlich, wenn wir lesen, er stärkte sich in dem Herrn. Wie heißt es in deinem Leben und in meinem Leben? Sagst du das dann auch? Jetzt stärke ich mich in dem Herrn? Das ist notwendig. Es ist notwendig, dass ich selbst mir das sage und dass ich das dann auch tue. Dazu brauche ich aber erst einmal so gewisse Erfahrungen, die ich mit dem Herrn Jesus gemacht habe. Nämlich, dass er der ist, der mich stärken kann. Dass er derjenige ist, der mir wirklich im Psalm 28, Vers 7 wird es mal so ausgedrückt, der mir wirklich beistehen kann und der mir auch in solche Schwierigkeiten und in solche Nöte helfen kann. Psalm 28, Vers 7, ich lese es euch mal vor, wie es da heißt. Da steht Folgendes. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Darum jubelt mein Herz und ich will ihm danken mit meinem Lied. Das ist vom David aufgeschrieben, im Psalm. Da hat jemand die Erfahrung gemacht, dass der Herr Jesus stärken kann, dass der Herr Jesus in der Lage ist dazu, einen zu stärken. Der Herr ist meine Stärke, sagt er persönlich. Und mein Schild, auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Wir müssen diese Erfahrungen machen, weil nur diese Erfahrungen uns dazu verhelfen, dass wir das nächste Mal wieder zum Herrn kommen. Erlebte und geschmeckte Gnade, Freundlichkeit, Güte Gottes, Hilfe Gottes ist es, die uns beim nächsten Mal wieder zu dem Punkt bringt, zu sagen, und jetzt gehe ich wieder zu dem Herrn und jetzt lasse ich mich wieder von ihm stärken. Der Herr ist meine Stärke. Aber wenn ich diese Erfahrungen nicht mache, wenn ich sie nicht ausreichend mache, dann ist es so, dass ich unter Umständen in meiner Not sage, ich wüsste ja jetzt rein theoretisch, dass der Herr Jesus der Heiland ist, aber praktisch habe ich eigentlich gar keine Erfahrung damit. Praktisch ist es für mich so, dass es nicht so mich lockt und ich mich nicht so zieht. Seine Liebe habe ich vielleicht noch nicht so richtig entdeckt für mich. Seine Kraft, seine Größe, seine Allmacht ist mir noch gar nicht so bewusst geworden. Er ist mir noch gar nicht als solcher erschienen, der wirklich auch jetzt helfen könnte und mir vielleicht in der Vergangenheit schon geholfen hat. Geht es euch so? Geht es mir manchmal so? Es geht mir manchmal so, dass ich vergessen kann, was der Herr in der Vergangenheit für mich getan hat. Es geht mir so, dass der Eindruck verblassen kann von seiner Schönheit, von seiner Größe, von seiner Fähigkeit zu helfen. Und von daher muss das immer wieder erneuert und erfrischt werden. So ist das Wort Gottes unsere tägliche Speise. So ist das Wort Gottes etwas, was unersetzlich ist, um genau dies zu bewerkstelligen, dass wir den Herrn Jesus als den erleben, der unersetzlich ist, der ganz allein in der Lage ist, uns zu stärken und uns zu kräftigen. Wenn ich euch nun das so sage, dann will ich vielleicht einen Bibelvers mit euch noch aufschlagen, wo das im Neuen Testament einmal zum Ausdruck gebracht wird, wie das genau so geschieht, dass ich durch mein Vertrauen zu dem Herrn Jesus gestärkt werde. Im Römerbrief, im 4. Kapitel, in Vers 20, sagt der Paulus Folgendes. Römer 4, Vers 20. Und es ist die Rede vom Abraham, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, wurde gestärkt durch den Glauben. Römer 4, Vers 20, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark oder wurde gestärkt durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Sagt nicht, dass es für eure Situation keine Lösung gibt. Sagt nicht, dass da keiner ist, der helfen könnte. Sagt nicht, dass ihr den Weg gehen müsst und sagt und dann eben aufgebt, dass ihr quasi erliegt dem Feind, sondern vertraut dem Herrn Jesus Christus und sucht ihn auf und ihr werdet es erleben, dass ihr gestärkt werdet. Und seine Stärkung wird euch, den Herrn Jesus, groß machen. Wisst ihr, es ist so, dass wenn man mit Menschen zusammentrifft, denen der Herr Jesus groß geworden ist, bemerkt man das. Sie haben ihn entdeckt und erlebt in ihrer Lebensnöte als jemand, der retten kann. Er ist ihnen aus dem Grund so groß und wunderbar und herrlich geworden, dass sie ihn sehr lieb gewonnen haben. Wenn man Menschen begegnet, die Jesus lieben, spürt man es. Wenn der Hirte dann mit ihnen redet, dann werden sie auch in Bezug auf ihr Hören, dem Wort Gottes gegenüber, genau diese Reaktion zeigen. Das ist die Stimme dessen, der mich liebt, dessen Liebe ich erfahren habe. Sie ist mir wertvoll. Sie ist für mich etwas Besonderes. Sie ist für mich etwas Wichtiges, Großartiges. Jetzt höre ich hin. Geht es euch auch so? Seid ihr wie David, dass ihr, wenn es bei euch brennt, lichterloh, mit Gottes Hilfe euch umdrehen könnt und sagt, jetzt muss ich die Stimme dessen hören, der mir jetzt ganz allein helfen kann, der mir allein Rettung geben kann, der mich schon einmal gerettet hat und mich wieder retten will und fortwährend weiter mich retten will. Ich glaube nicht, dass man anders zurechtkommen kann im Leben. Was jetzt daraus folgt, das möchte ich euch am Ende von dieser Predigt aber auch noch aufzeigen. Der David stärkte sich in dem Herrn und der Herr hat ihn wirklich gestärkt. Und jetzt macht der David etwas, das ist jetzt die Folge dessen. Da könnt ihr an euch selbst ein bisschen es prüfen, ob ihr das kennt, was es bedeutet, sich am Herrn zu stärken oder im Herrn zu stärken. Jetzt macht der David Folgendes. Jetzt redet er zu dem Abiathar, dem Priester. Und David, heißt es, Vers 7, sprach zu Abiathar, dem Priester, dem Sohn Achimelechs, bring mir doch das Ephod her. Das ist ein Teil vom hohen priesterlichen Gewand. Und auf der Vorderseite gab es da Brusttasche, wo auch Urim und Thummim drin waren, zwei Steine, wo nun auch, ich sag's mal vereinfacht, Israel Leitung von Gott bekam. Nichts anderes als, dass jetzt der David sagt, jetzt muss ich den hohen Priester aufsuchen. Jetzt muss ich von ihm Weisung bekommen. Jetzt brauche ich seinen Rat. Jetzt brauche ich seine Weisheit. Jetzt brauche ich seine Führung. Was ist es, was passiert, was die erste Frucht ist, wenn ich mich zum Wort Gottes, zu dem Herrn Jesus Christus hinbewege? Ich merke sofort, dass ich selbst persönlich für mich gar nicht die Weisheit habe. Ich habe nicht die Weisheit, ich habe nicht das Verständnis, jetzt mit so einer Situation umzugehen. Der David hatte es nicht und ihr habt es nicht und ich habe es nicht. Wenn wir uns nicht zu dem Herrn Jesus hinwenden, glauben wir immer, wir wissen, wie man lebt. Wir wissen, wie wir die Probleme lösen können. Wir wissen, wie wir uns retten können. Wir strengen uns einfach ein bisschen an, dann wird es schon klappen. Aber das Allererste, mit was der Herr Jesus Christus uns klar macht und uns zeigt, wenn wir uns ihm zuwenden, ist, dass wir wirklich Schafe sind. Wir verirren uns. Und wir verirren uns ganz leicht. Ich verirre mich ganz leicht. Und jetzt wende ich mich meinem Heiland zu und sage meinem Heiland, gib du mir doch deinen Rat. Gib du mir doch deine Weisung. Jetzt komme ich mit meiner Frage zu ihm. Das macht ja hier der David. Macht er das auch? Was ist eigentlich Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus? Es ist, dass er mit uns redet durch sein Wort und wir mit ihm reden. Das ist Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Es ist nicht ein Ritual, es ist nicht irgendwo, ich lese Andacht, ich lese Kapitel in der Bibel, ich tue vielleicht einen Gottesdienst besuchen. Nein, es ist der persönliche Austausch. Jetzt redet er mit mir, aber jetzt stelle ich ihm auch meine Frage und sage ihm, Herr, was heißt das eigentlich für mein Leben? Herr, was willst du mir sagen von dir? Was soll denn für mich wichtig sein? Es ist ein Austausch. Und jede Stärkung durch den Herrn Jesus Christus führt in eine lebendige Gemeinschaft mit ihm. Jetzt wende ich mich ihm zu und habe Interesse an ihm und sage, Herr, ich brauche deinen Rat. Ich brauche deine Weisheit. Und dann stellt ja der David seine Frage, soll ich dieser Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? Das ist doch nicht selbstverständlich. Er weiß es doch wirklich nicht. Kann er die wirklich einholen? Kann er seine Familie und die Familien seiner Freunde retten? Er weiß es doch nicht. Jetzt stellt er dem Herrn diese Frage. Und nun kriegt er eine Antwort. Jage ihnen nach, denn du wirst sie, Vers 8, gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Ich brauche das. Ich kann nicht lebe einfach nur, indem dass ich mir auf die Schulter klopfe. Ach, das wird schon gut werden. Oh ja, ich kriege das schon hin. Ich habe es erfahren, dass ich es nicht hinkriege und dass es nicht gut wird. Ich brauche jemand, auf dessen Wort man sich verlassen kann. Ich brauche jemand, der, wenn er sagt, du wirst siegen, dass ich es dann auch erlebe, ich siege. Ich und ihr, wir alle miteinander haben erfahren, wie viele Leute es gibt, die uns irgendetwas erzählen. Und nachher stimmt es gar nicht. Ich brauche jemand, dessen Wort absolut zuverlässig ist. Ich muss ihn hören, ich muss seine Stimme hören, ich muss sein Wort hören, ich muss es persönlich hören. Jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Ich brauche das Wort Gottes. Ich brauche die Zusage Gottes für mich und mein Leben. Ich kann auf nichts anderes bauen und zählen. Aber wenn ich sie habe, bin ich jemand, den man nicht aufhalten kann. Bin ich jemand, den man nicht überwinden kann. Bin ich jemand, der wirklich siegen kann. Ich klammere mich an dieses Wort. Ich halte fest an ihm. Der Herr Jesus hat zu mir gesagt, jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst Rettung schaffen. Ich glaube, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Aber wir brauchen etwas, woran wir glauben können. Wir brauchen das Wort Gottes, um wirklich auch recht glauben zu können. Es ist nicht einfach nur, ich stelle mir das jetzt so vor, dass es wird in diese oder jene Richtung. Sondern es muss die Grundlage des Wortes Gottes haben. Glaube ist die Substanz dessen, was ich hoffe, und eine innere Überführung von Dingen, die ich nicht sehe. Es ist Gottes Werk. Gott offenbart mir seinen Wille. Das ist Glaube. Und nur wenn ich ihn, diesen Willen Gottes, geoffenbart bekommen habe für mein Leben, kann ich glauben. Nur weil der David vom Herrn gesagt bekommen hat, geh, jage ihnen nach, du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Nur aus dem Grund kann er das auch, nicht weil er selber so ein toller Krieger ist. Die Grundlage für unser Leben muss das Wort Gottes sein. Die Grundlage unserer Entscheidungen, die Grundlage unserer Wege. Herrlich, wenn man dann aber gehen kann. Und das lesen wir, da zog David hin. Samt den 600 Mann, die bei ihm waren. Und David schlug sie. Das darf doch in deinem Leben so sein und es darf in meinem Leben so sein. Das ist die Frucht dessen, dass sich jemand da gestärkt hat bei dem Herrn Jesus Christus. Das ist die Frucht dessen, dass er ihn aufgesucht hat. Das ist auch das, was wir erleben dürfen, was bei uns die Frucht sein darf, dass wir dann nicht immer sagen müssen, wieder verloren, wieder war es nichts, wieder bin ich enttäuscht, wieder ist also alles ganz anders gekommen, als ich mir das vorgestellt habe. Dann darf es so sein, dass wir sagen, ich habe es erlebt, ich bin diesen Weg gegangen und dieser Weg hat mich wirklich zum Ziel geführt. Das ist notwendig, das brauche ich. Wenn jemand dauernd Wege geht und dauernd den Eindruck hat, jetzt habe ich was angefangen, kann es aber nicht zu Ende bringen. Ich habe Entscheidung getroffen, aber sie war völlig verkehrt. Wisst ihr, was aus so einem Menschen wird? Er wird frustriert, er verliert alles Selbstbewusstsein. Er traut sich selber gar nichts mehr zu. Er zieht sich zurück, er vereinsamt. Aber wenn jemand an der Hand des Herrn Jesus Christus seinen Weg geht, wird er geführt und geleitet, dass er Erfolg haben darf. Josua 1. Er sollte das Wort Gottes nicht aus den Augen lassen, sollte darüber nachdenken, dann wirst du Erfolg haben. Könnt ihr selber nachlesen, Josua 1. Was macht unser Leben erfolgreich? Unsere Intelligenz? Nein. Unsere Fähigkeiten, die wir natürlicherweise haben, auch sie sind uns von Gott gegeben, aber die wir, sagen wir jetzt mal, natürlicherweise haben? Nein. Ich kenne Menschen, die arbeiten in Unternehmen, in großen Betrieben, in Weltkonzerne, die sind enorm fähig, aber haben trotzdem keine besondere Stellung. Wer bringt uns an den Platz, wo wir hinkommen sollen? Wer führt uns zum Sieg? Es ist der Herr Jesus Christus. Es ist sein Wort und das Vertrauen in dieses Wort. Aber nicht nur das ist eine Frucht dieser Gemeinschaft, die der David mit dem Herrn Jesus Christus suchte, sondern er wird jetzt auch jemand, der barmherzig ist. Das war er auch schon vorher, aber hier in der Geschichte, das habe ich jetzt gar nicht vorgelesen, sind 200 Leute müde geworden. Die haben nicht mitkämpfen können. Und am Ende, als die Beute verteilt worden ist, haben die anderen gesagt, die kriegen nichts. Denn die haben auch nicht gekämpft. Die haben keine Leistung gebracht, die kriegen nichts. Das ist unsere Gesellschaft. Die bringen keine Leistung, die kriegen nichts. David sagt, so machen wir es nicht. Ihr sollt nicht so handeln, Vers 23, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat, der uns behütet und diese Horde, die gegen uns gekommen war, in unsere Hand gegeben hat. Und wer könnte auf euren Vorschlag hören, sondern wie der Anteil dessen ist, der in dem Kampf hinabgezogen ist, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei den Geräten geblieben ist. Sie sollen miteinander teilen. Und das wurde dann Tradition in Israel. Nun, wenn der Herr Jesus in mein Herz auch sein Wort aufleuchten lässt, wenn ich Gemeinschaft mit ihm habe, wenn ich sein Wort lese, werde ich zu jemand, der sich mit anderer Auge sieht. Ich sage da nicht, ich bin jetzt der halt kräftiger ist wie der andere und deswegen habe ich das geschafft und der andere nicht und der hat deswegen das jetzt auch gar nicht verdient, dass er was bekommt, ich habe es aber verdient, sondern ich sage dann, dass ich jetzt dem nachjagen konnte und den Sieg erringen konnte, das ist nur von dem Herrn Jesus gekommen. Sie haben es aber auch versucht, sie haben es jetzt aber nicht geschafft, aber deswegen werde ich Ihnen jetzt nicht Ihren Anteil zurückenthalten, also dass ich es Ihnen nicht gebe, diesen Anteil. Wie wird man barmherzig? Nur in der Gegenwart Jesu, nur durch sein Wort. Nur durch seinen Geist. Nur im Angesicht Jesu sehe ich, wie klein ich bin. Sonst bin ich jemand, der glaubt, sehr groß zu sein. Nur im Angesicht Jesu sehe ich, dass ich alles, was ich tun kann, nur durch ihn tun kann. Und kann deswegen mitempfinden mit dem, der im Augenblick vielleicht gar keine Kraft hatte. Barmherzigkeit. Und jetzt kommt das Letzte, ich bin gleich am Ende. Das Unfassbare, da ist jemand, der in den Abgrund hineinschaut, der, so würde man jetzt meinen, eigentlich gar nicht irgendwie jemand anders was geben könnte. Der ist so mit sich selber beschäftigt. Er wird jetzt von seinen eigenen Freunden bedroht, dass sie ihn mit Steine bewerfen wollen. Und steinigen wollen, töten wollen. Er hat seine Familie verloren, seine Heimat verloren. Wie kann denn so jemand ein Segen sein? Das geht doch gar nicht. So jemand kann doch kein Segen sein. Aber wenn ich jetzt hier diese Geschichte zu Ende lese, lese ich, dass der David mit dieser Beute, die er bei diesem Zug gegen die Amalekiter gemacht hat, einige Städte reich gesegnet hat. Die sind aufgeschrieben in Vers 27 und folgende. Er machte ihnen Geschenk von der Beute, die der Herr ihm gegeben hat. Bethel, Ramoth, Negev und so weiter und so fort. Unfassbar. Wisst ihr, was wir normalerweise erleben? Wir erleben es so, ich habe ein Problem, ich muss mich mit dem Problem beschäftigen. Ich kann jetzt gar nicht irgendwie ein Segen für den Herrn sein. Und ganz oft ist es auch wirklich so, weil wir uns eben zurückziehen, weil wir nur selber über diese Dinge nachdenken, weil wir nur, also das wie ein großer, schwerer Stein vor uns herwälzen. Wir wenden uns aber nicht ab von dem und dem Herrn zu. Das ist der Grund, warum wir oft in solche Situationen, auch ich oft in solche Situationen, kein Segen sein kann. Ich beschäftige mich jetzt nur mit mir selber. Aber hier hat jemand durch Gottes Gnade sich abgewandt von sich, von seinen Umständen, von seinem Unglück, von seiner Not und hat sich dem Herrn zugewandt. Und der Herr hat ihn gestärkt. Und nun, am Ende von dieser Geschichte, ist er der, der Segen für andere hat. Wisst ihr, dass das Prinzip der Gemeinde ist? Ganz einfach erklärt. könnten wir nicht alle in der Gemeinde miteinander sagen, wir haben jeder für sich, jeder Einzelne hat für sich so viel umzuwälzen, so viel zu tun, dass er einfach gar keine Zeit und keine Kraft hat, noch andere Dinge zu machen. In der Gemeinde zum Beispiel Evangelisation. In der Gemeinde, ich lerne, damit ich andere auch unterweisen kann. Ihr habt junge Menschen. Wer wird sie mit dem Wort Gottes unterweisen? Wer ist in der Lage, die biblische Lehre hier zu lehren, dass sie dann auch sie hören können? Ich habe keine Zeit. Ich kann das nicht. Ich habe keine Fähigkeit. Könnte der David das nicht aussagen? Ich kann doch jetzt nicht mich um diese Städte kümmern, Bethel und wie sie alle auch heißen. In Aroa, in Rachal und so weiter und so fort. Geht gar nicht. Doch. Der Herr vermag uns zu stärken. Der Herr vermag uns zu segnen, dass wir überfließen und anderen etwas geben können. Obwohl wir glauben, ich muss jetzt mich mit mir selber beschäftigen und es gibt gar keine Möglichkeit, dass ich darüber hinaus noch etwas anderes tun kann. Das ist die Geschichte, das ist die praktische Botschaft von dieser Geschichte für uns. Das ist der Grund, warum Gemeinde Jesu bis zum heutigen Tag überhaupt auch ein Zeugnis sein könnte. Weil der Herr Jesus immer wieder durch seine Stärkung an seine Kinder es ermöglichte, dass sie über ihr eigenes Leben hinaus, über ihre eigenen Probleme hinaus für andere da sein konnte. Mein Leben ist für mich nicht besonders erwähnenswert, sagte Paulus einmal. Das ist eine Aussage. Da wird manch einer sagen, nee, mein Leben ist doch genau das, worum ich die ganze Zeit mich kümmere und worum es in meinem Kopf auch geht. Mein Leben, meine Erfüllung, meine und so weiter und so. Und dreht sich das und dreht sich das und dreht sich das. Und man kommt gar nicht raus mehr aus diesem Kreis. Aber wenn man Jesus Christus kennenlernt, bringt er einen aus diesem Kreis raus. Und dann kann man vielleicht auch mal dastehen wie der Paulus und sagen, also mein Leben, wenn ich mir das jetzt überlege, das ist jetzt gar nicht so bedeutsam. Mir geht es darum, den Lauf zu erfüllen, den der Herr Jesus mir gegeben hat. Das ist mein Ziel. Wenn der Paulus hätte alt werden wollen, hätte er kein Missionar werden dürfen. Sie sind alle damals, die Apostel, eines gewaltsamen Todes gestorben. Aber darum ging es ihm nicht. Der Herr Jesus hatte sein Herz, er hat es so richtig gewonnen. Und jetzt hat er nur noch einen Wunsch, ich möchte meinen Lauf vollenden. Den Auftrag, den der Herr mir gegeben hat. O, möge der Herr es uns schenken, dass wir selber solche Leute werden, die durch seine Stärkung in der Lage sind, für andere ein Segen zu sein. Ich möchte am Schluss noch mit uns still werden und beten. Lieber Heiland, wir wollen dir dafür danken, ganz herzlich dafür danken, dass du uns zeigst, wie man in hoffnungslose Umstände doch überleben kann. Danke, dass wir durch dich überleben dürfen. Gib, dass wir diese Botschaft, das herrliche Evangelium, denen aussagen können, die gerade in solche Umstände sind, dass sie sagen, ich bin ja verloren. Dass sie doch wissen dürfen, dass bei dir Rettung und Heil ist. Amen.